Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Der Hype um ChatGPT zeigt es. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem der Treiber der wirtschaftlichen Transformation. Mit Professor Dr. Andreas Dengel, geschäftsführender Direktor des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, habe ich über den Unterschied zwischen maschineller und menschlicher Intelligenz, die möglichen Anwendungsfelder von KI und die mit ihr verbundenen Gefahren gesprochen. Dengel sieht rein technisch keine Lebensbereiche, in die KI nicht vordringen wird. Gerade deshalb sei aber ein kritisches, wertegeleitetes Begleiten dieser Entwicklung bis hin zu einer UNO für KI unabdingbar.
Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass die KI in der Lage sein wird, uns im Bereich der Intelligenz Wettbewerb zu machen. Es natürlich in bestimmten Dimensionen unserer Intelligenz schon. Aber was uns eigentlich ausmacht und auch im Sinne der kollektiven Intelligenz, der vielen subjektiven Perspektiven, die es eben gibt, da sind wir haushoch überlegen. Aber wir machen uns zunehmend abhängig von KI. Ein Beispiel, was ich immer wieder auch sehr plakativ nehme, ist das Navigationssystem im Auto. Ja, das uns mittlerweile so weit gebracht hat, dass wir die räumliche Orientierung verloren haben, weil wir uns da reinsetzen und sagen, ich möchte von A nach B und dann das volle Vertrauen auch aufgebaut haben in diese Systeme und seltenst nochmal nachdenken, ob alles stimmt.
Ja, lieber Herr Dengel, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt des Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und einer der Treiber der Transformation ist fraglos die künstliche Intelligenz. KI, vor einigen Jahren noch ein Thema, ich würde sagen, für absolute Experten. Seit ein paar Wochen kämpft nun sogar Tom Cruise in seiner neuen Mission Impossible gegen eine KI, die alles und jeden manipulieren kann. Bevor wir auf solche Dystopien kommen, erst einmal die vermeintlich einfache Frage, was ist denn KI überhaupt nach Ihrer Definition?
Eine Definition für KI zu geben ist deshalb schwierig, weil wir keine Definition für Intelligenz haben. Die können wir nur ablesen und dementsprechend bin ich ein großer Fan von einem schon lange bestehenden Umschreibung, die Marvin Minsky, einer der Väter der KI, schon mal gegeben hat. Nämlich, dass KI die Wissenschaft ist, die Maschinen, sprich Computer, in die Lage versetzt, Dinge zu tun, wofür Menschen Intelligenz benötigen.
Mhm. Sie haben ja 1989 promoviert. Wie hat sich denn der Begriff, das Feld KI seither entwickelt?
Oh, das ist sehr dynamisch. Ich habe das Vergnügen gehabt, dass ich meine damals noch Diplomarbeit, benannte Abschlussarbeit schon im Bereich hybrider KI machen durfte. Das heißt, eine Mischung von Mustererkennung und symbolischer KI kombinieren konnte, was heute wieder ein aktuelles Thema ist. Aber natürlich zu der Zeit hat man sich eigentlich als Datenjäger betätigt. Man war ständig auf der Suche nach irgendwelchen Use Cases oder Fallbeispielen, die genügend Datenpotenzial hergegeben haben, damit man überhaupt arbeiten konnte, weil man viele Spielwelten generiert hat zu dieser Zeit, die zwar theoretisch große Versprechungen in sich bargen, aber nicht in der Lage waren, irgendwas zu verifizieren oder am Ende zu beweisen. Und wir haben heute halt die Möglichkeit, auf sehr umfangreiche Daten zurückzugreifen, die auch öffentlich zugänglich sind, auch von den großen GAFA-Firmen, also Google, Amazon, zum Teil öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Aber natürlich findet man im Internet genügend Quellen, damit man auch die durchaus komplexen Algorithmen anwenden kann.
Mhm. Sie haben mal einen Vortrag überschrieben, Denken oder Denken lassen. Was ist denn Ihre Antwort darauf?
Naja, der Titel war tatsächlich Denken oder Denken lassen. Ausrufezeichen, Fragezeichen, weil es tatsächlich so ist, dass wir heute Systeme durchaus schon einsetzen, die uns komplementieren in der Weise, dass sie Assoziationen bilden, dass sie uns beim Erinnern helfen, also auch durchaus Dinge kognitiver Qualität durchführen, aber auf der anderen Seite eben limitiert sind in dem Umfang, wie weit sie denken können, weil sie doch sehr spezifisch immer noch in Nischen denken oder in Nischen angewandt werden.
Also müssen, dürfen, können wir Menschen immer noch selbst denken?
Ja,
auch das in Zukunft.
Gehe ich fest davon aus, dass das so sein wird, weil wir Menschen ja Individuen sind und subjektiv auch denken und unterschiedlich wahrnehmen, selbst von der Farbenwahrnehmung bis eben hin zu unterschiedlichen Signalen, die wir auditiv, visuell, taktil eben haben und die anders interpretieren, weil wir andere Entwicklungsphasen haben, anderes genetisches Material haben und dadurch uns auszeichnen. Und das ist der große Unterschied eben auch zur KI.
Aber wird man sowas wie Emotionen zum Beispiel nicht auch in irgendeiner Form in so eine künstliche Intelligenz einbringen können?
Das kann man heute schon. Man kann heute auch KI-Systeme in die Lage versetzen, dass sie Emotionen simulieren. Ja, also wir können Emotionen ablesen, auch bei Computersystemen und bei Robotern, die sich widerspiegelt im Verhalten oder sogar im Ausdruck der Mimik durch künstliche Haut. Also das geht alles, aber die Frage ist, was bewirkt das? Weil bei uns natürlich Emotionen nicht nur über elektrische Impulse gesteuert werden, sondern über unterschiedlichste Botenstoffe im Körper und natürlich dann auch eine Reaktion des biologischen Systems mit sich bringen, was eine KI nicht hat. Also in dem Sinne sind wir emotional auch gesteuert über die Irrationalität des Bauchgefühls, sage ich mal, die uns immer leitet im Leben und eine KI eben das nur simulieren kann.
Wenn von allgemeiner KI oder manche sagen auch Mensch-Level-Intelligenzsystem gesprochen wird, dann fällt die oft gestellte, aber auch ja ganz wichtige Frage, wie nahe wird die maschinelle Intelligenz der menschlichen Intelligenz kommen? Was wird sie nicht können, außer diesem Thema Emotionen, was wir jetzt schon hatten?
Ja, also wir haben heute immer noch die Situation, dass KI-Systeme Muster wahrnehmen, die unterschiedlicher Granularität sind. Das heißt, auf Basis von Mustern Entscheidungen treffen oder Vorhersagen machen oder Dinge einordnen, wie auch immer. Wir Menschen haben immer eine holistische Wahrnehmung. Das ist eine bildhafte holistische Wahrnehmung, die aber komplementiert wird eben durch verschiedenste Sinnesorgane, was wir permanent auch reflektieren, sei es im Dialog mit der oder dem uns Gegenüberstehenden, im Sinne der Beobachtung des Gesichtsausdrucks. Unsere Spiegelneuronen sind permanent aktiv, um eben auch unsere eigene Weiterentwicklung der Aussagen, der Sätze bis eben hin auch zur eigenen Einordnung in der Gesellschaft und der Welt eben mitsteuern.
Einen Schub hat das öffentliche Bewusstsein für das Thema KI ja zweifellos im Herbst letzten Jahres bekommen, als eine neue Version von ChatGPT durch OpenAI auf den Markt kam. Waren Sie als Experte eigentlich überrascht von der Entwicklung selbst und dem Hype, den sie ausgelöst hat? Und was ist das Besondere an dieser generativen KI?
Ja, also als die KI jetzt den letzten Boom bekam, sage ich mal im Jahr 2012, als man diese tiefen Netze jetzt mit neuen Verfahren noch tiefer machen konnte und auch zuverlässiger machen konnte, da ist man noch von der klassifizierenden KI ausgegangen bis hin zu transformativer KI im Sinne von einem Modus in den anderen. Heute haben wir KI-Systeme, die nicht mehr trainiert werden müssen, sondern die sich Dinge selbst anlesen und über dieses Anlesen quasi ein Gefühl dafür bekommen, wie sie reagieren, im Sinne jetzt bei ChatGPT als ein Dialog. Und während des Dialogs jetzt generativ sind, das heißt, sie nehmen nicht Fakten, wie bei einer normalen Suchmaschine, geben die wieder, sondern sie produzieren aus dem Angelesenen eigenständig Antworten.
Das ist sicherlich ein großer Fortschritt. Haben Sie damit gerechnet, dass das jetzt auf den Markt kommt?
Ja, also offen gestanden, viele haben nicht mitgerechnet vor 5 Jahren, weil man geglaubt hat, dass die Menge von Daten, die man in solche Systeme einspeisen kann, irgendwo begrenzt ist. Das heißt, die Merkmalsanzahl in sich nicht mehr beliebig aufgebläht werden kann. Aber Sie sehen ja, dass auch viele große Giganten, die ganz andere Forschungsabteilungen haben, als wir das an Universitäten oder in Instituten haben, auch das selbst nicht so abgeschätzt haben und doch einige überrascht waren über die Möglichkeiten dieser wirklich riesengroßen Systeme.
Und in der Öffentlichkeit, der Hype, der war ja eigentlich auch erstaunlich, dass sich auch so eine breite Interessenschaft gefunden hat, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, was ja tatsächlich eher aus so einer Nische herauskam für viele.
Ja, aber auch, glaube ich, deshalb, Herr Paul, weil es so intuitiv zugänglich ist, ne? Man mit so einem System Dialoge auf Augenhöhe führen kann. Und wenn man es weit treibt, ja auch in die Tiefen der Möglichkeiten einsteigen kann, die ja noch viel mehr sind, als gib mir mal Antwort auf irgendetwas oder schreib mal eine Einleitung zu irgendwas oder eine Rede, was ja viele machen, weil das System in sich doch auch Methoden beherrscht und sag mal, wirtschaftswissenschaftliche Ansätze auch umsetzen kann in gewisse Dinge. Und das ist sehr überraschend, dass durch solche Systeme, die abstrakte Merkmale lernen und die dann wieder produzieren können über Aufmerksamkeitsmethoden auf das eigene Verhalten, dass die so weit gehen können.
Werden denn diese Entwicklungssprünge jetzt so weitergehen? Also manche haben ja schon den Eindruck zumindest eines menschlichen Dialogs, wenn sie mit diesem System arbeiten. Dabei, Sie haben es eben selbst gesagt, gibt es ja überhaupt kein Bewusstsein bei ChatGPT. Also was ist von der weiteren Entwicklung auf diesem Feld zu erwarten?
Also ich denke, ich sage manchmal, wir sind nicht mehr revolutionär unterwegs, sondern evolutionär. Also die KI ist wirklich im dynamischen Bereich weiter in der Fortentwicklung. Wir werden viele solcher sogenannten Basismodelle wie GPT beispielsweise in Zukunft haben, nicht nur für Text, sondern eben auch für Bilder. Und GPT-4 hat ja schon gewisse Ansätze, auch Bilder und Text gemeinsam zu verarbeiten. Also das ist sicherlich ein Trend, dass man multimodal wird und dadurch eben im generativen Bereich auch plastischer wird in der Vorstellung dessen, wie ein System in Anführungszeichen denkt, also assoziative Muster miteinander in Beziehung setzt. Und gleichzeitig wird es Entwicklungen geben, wie man die klassische modellbasierte, die symbolische KI, wie man sie auch nennt, eben als Kontext stärker nutzen möchte, um diese sehr intuitiven, spontanen, datengetriebenen Modelle eben besser in die Welt und in die Anwendungsdomänen einzuordnen. Also das ist ein großer Trend, verbunden natürlich auch mit erklärbaren KI-Systemen, die sich rechtfertigen für gewisse Entscheidungen. Das, was man bei regelbasierten Systemen kennt, warum ist die Diagnose gemacht worden, weil ich das und das gefunden habe, warum hast du das gefunden? Also diese Ketten, die man versucht jetzt auch stärker auf tiefe Netze anzuwenden, was eine große, sehr große Herausforderung ist.
Hat das eigentlich Ihres Erachtens auch strukturelle Gründe, dass nicht so ein Gigant wie Google, sondern ein deutlich kleineres Unternehmen, OpenAI, ChatGPT entwickelt hat?
Ja, auf jeden Fall. Denn man merkt das auch. Google hat, ich weiß das von Freunden, die auch aus bestimmten Gründen weggegangen sind von Google. Google ist natürlich jetzt auch mit dem Wachstum strukturierter geworden. Man stellt dort auch Leitplanken auf, wie man sich verhält, wie man dokumentiert, wie man forscht und so weiter. Und solche schlagkräftigen Unternehmen, die manchmal um Personen herumgebaut werden, um dort ganz andere Arbeitskulturen zu schaffen, um agiler zu sein. Die sind schneller und können auch schneller auf Veränderungen reagieren. Und damit, das machen jetzt ja einige, ich meine, Elon Musk investiert ja auch schon wieder in neue Startups. Wir haben das Beispiel in Frankreich gesehen, wo jetzt um Personen herum quasi viel Geld eingesammelt wurde, nur weil man auf diese Personen und auf die Kompetenzen der Personen baut. Also ja, Agilität gewinnt.
Auch wenn man das sicherlich schwer voraussehen kann, aber glauben Sie, dass mehrere dieser Systeme auch in den nächsten Jahren noch nebeneinander existieren werden? Oder wird es doch eine Konzentration dann wahrscheinlich zu einem der größeren Anbieter kommen, der auch die finanziellen Mittel hat, das entsprechend zu skalieren?
Das hängt auch damit zusammen, wie man diesen Markt ein Stück weit reguliert. Also ich bin kein großer Fan von einer starken Regulierung. Aber im gewissen Sinn muss man die Monopolisierung verhindern, also die Diversität auch von verschiedenen Basismodellen fördern. Das bedeutet eben aber auch, dass man das nicht nur mit Modellen aus USA von den großen, immer noch finanzstarken Unternehmen machen lässt, sondern versucht, Gegenpole zu bauen und damit auch, ich sag mal, eine große Portfolio an unterschiedlichen Basismodellen baut, die verschiedene Spezialitäten haben. Es gibt auch schon Ansätze, dann zu sagen, wir bauen was drüber, um dann diese Basismodelle mit ihren Kompetenzen miteinander zu verknüpfen. Also da ist eine hohe Dynamik da. Aber ich denke, wir müssen auch auf europäischer Seite ein Stück schneller werden, um dann auch mithalten zu können mit der Geschwindigkeit der finanzstarken Investoren in den USA.
Kommen wir mal zu der Anwendungsseite. Sie haben sich ja auch sehr intensiv eben mit diesen Anwendungen der KI beschäftigt. Wo liegen für Sie die zentralen Einsatzgebiete in der Wirtschaft?
Ich kann da gar nicht stoppen, aufzuzählen, mit welchen Anwendungsbereichen wir uns momentan tatsächlich beschäftigen, weil ich bekomme jeden Tag so interessante Fragestellungen auf den Tisch im Moment.
Sagen Sie mal zwei, drei.
Ja, also im Moment das große Thema Gesundheit, Biotech. Mhm. Über die Genomik, Proteomik, die Zellforschung eben bis zur Individualtherapie. Das sind ganz spannende Themen, wo, wenn ich eben sehe, wo wir heute stehen und was alles mit KI gemacht werden kann, Riesenpotenziale sich entwickeln. Genauso gut im Bereich der Ressourcenschonung, ob das Landwirtschaft, ob Klimaschutz ist. Wir haben große Projekte, wo wir Pflanzenwachstum versuchen zu verstehen, die Einflussgrößen über Topografie, über Bodenqualität, über Wetterdaten. Ja, Verbindung mit Satellitenbildern, was es alles gibt. Also das sind zwei Bereiche, aber auch im Finanzsektor Bereich.
Vielleicht auch Prognosen von Kursen und ähnliche Dinge, denn die Finanzmärkte sind ja auch durch so eine riesige Datenvielfalt dann charakterisiert. Und wenn man die schneller anders auswerten kann als bisher, hätte man ja vielleicht auch Startvorteile.
Das ist richtig, wobei diese Entwicklungen wirklich hochdimensional beeinflusst werden und diese Einflussdimension in Ganzheit zu verstehen, ist schwierig, weil das wie in der Chaostheorie ein Flügelschlag manchmal eben einen Sturm auslösen kann, sage ich mal. Und es gibt eben auch die Märkte beeinflussende Mikromärkte, aus denen heraus sich dann manchmal Dominoeffekte entwickeln. Und dazu die Daten als kohärente Welt zu verstehen, ist schwer möglich. Aber sicherlich gibt es über die KI durchaus Möglichkeiten, gewisse Ereignisse weltweit besser zu verstehen und deren Einflussgrößen auf die Entwicklung von Finanzmärkten und anderen Märkten herauszufiltern.
Gerade weil Sie jetzt Dominoeffekte sagen, da haben wir ja bisher in der Forschung immer das Problem gehabt bei solchen systemischen Risiken, etwa im Bank- oder Finanzmarkt, dass wir vielleicht die Erstrundeneffekte, aber nicht das, was danach kam, gut modellieren konnten. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, eben zu schauen, wer ist mit wem in welcher Verflechtung und wie können dann auch solche Krisenimpulse überspringen?
Ja, also wir haben jetzt mit einer großen Zentralbank ein ähnliches Thema, wo es um solche Risiken geht, die nicht nur alleine im Finanzsystem zu suchen sind, mit seinen auch Behörden und BaFins dieser Welt, sondern eben auch in allem, was darum ist. Das sind Softwareunternehmen, dort ist die Cloud, dort gibt es eben auch Märkte, die verschiedene Rohstoffe oder Produktlinien handeln, die in sich auch Verknüpfungen aufweisen und in den unterschiedlichen Ebenen der Netzwerke Wechselwirkungen entfalten, wo eben auch eine KI durchaus bestimmte Abhängigkeiten und Anomalien entdecken kann.
Wenn man über die ökonomische Nutzung hinausblickt, kann man dann sagen, es gibt eigentlich überhaupt keinen Lebensbereich, in dem man sich die Anwendung der KI nicht vorstellen kann?
Es ist schwer, heutzutage tatsächlich Bereiche zu finden, wo es keine Anwendungen für die KI gibt. Auch wir haben es gerade heute eine Tagung gehabt, wo es um die Vorhersage und auch die Bekämpfung von Kriminalität geht. Also alle Bereiche sind irgendwie von Möglichkeiten dieser Technologie betroffen. Es ist ein mächtiges Werkzeug und ich möchte es auch als Werkzeug verstanden haben, die uns Menschen in der kognitiven Leistungsfähigkeit sehr stark unterstützen können, insbesondere wenn sie Komplexität reduzieren. Und das tun sie in vielen Fällen und damit schaffen sie natürlich für sich eigene Nischen und nehmen uns ein Stück weit auch gewisse Nischen ab, auch im kognitiven Umfeld.
Aber das wirft natürlich auch dann die Frage nach den Konsequenzen für den Arbeitsmarkt auf. Welche Berufe oder Berufsbilder, um es ein bisschen allgemeiner zu halten, werden sich durch die KI am stärksten wandeln? Sind es, was auch im weitesten Sinne, Wissensarbeiter? Sind es Kreative, die am stärksten darunter leiden werden? Wir erleben ja jetzt gerade in Hollywood auch einen Streik der Filmschaffenden. Daran hätte man vielleicht ursprünglich nicht gedacht, weil man dachte, ja, das sind sehr standardisierbare Arbeiten, um die es hier geht. Aber es scheint sich ja doch deutlich auch in den Bereich der Kreativität hineinzubewegen.
Ja, das ist absolut richtig. Wir sehen das auch im Bereich der Kunst oder im Bereich der Musik, wie im Schauspiel, was Sie jetzt gesagt haben, im Filme produzieren, dass dort über die KI eben Resultate generiert werden, die dann eigentlich den Geschmack auch der Menschen treffen können und dementsprechend eine Nachfrage erzeugen und durchaus dann ein dickes Stück Kuchen eben von diesem Markt abschneiden. Und ich kenne viele Künstler, die eben Existenzängste heute haben, weil eben die Individualkreativität heute nicht mehr zählt in dieser schnelllebigen Welt. Billige Kunst, die dieses Jahr so aussieht und nächstes Jahr so, dann an der Wand im Wechsel zu haben, das ist heute in. Und man sucht diese Wertigkeiten nicht mehr unbedingt, diese Einzelwerte, sondern man möchte es gemütlich haben und eine schöne Umgebung haben, das zählt mehr.
Vielleicht sucht man sie nicht mehr, vielleicht findet man sie aber auch gar nicht mehr. Denn da scheint mir auch ein großes Problem zu sein, je nachdem, wie jetzt die Regulierung ausgestaltet wird, dass ich möglicherweise nur noch schwer auseinanderhalten kann, was stammt jetzt von einem Mensch als kreativer Prozess, als Ergebnis dessen und was stammt von einer im weitesten Sinne dann eben auch KI. Muss ja nicht schlecht sein, aber ich als Konsument würde zumindest sagen, ich möchte wissen, was ist von wem.
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Ich glaube, das ist ein Muss, dass wir KI-produzierte Inhalte kennzeichnen und damit klar machen, gerade wenn es darum geht, überprüfbare Leistungen im kognitiven Umfeld eben zu verifizieren. Wenn das nicht klar gekennzeichnet ist, wir haben das ja auch an mehreren Beispielen schon erlebt, dann kann man täuschen. Und diese Dinge müssen wir ausschließen und nicht nur erkennen, sondern auch in der Strafverfolgung reflektieren, wenn sich jemand nicht dran hält, was global natürlich wiederum schwierig wird.
Kommen wir vielleicht nochmal zu den Berufsbildern. Haben Sie noch so ein bisschen vor Augen? Über die Künstler haben wir jetzt schon mal, kurz diskutiert, aber welche anderen Berufe sind es noch, die besonders betroffen sein werden?
Also im Prinzip sind alle Berufe betroffen, die sich nicht auszeichnen durch eine spezielle kognitive Leistung, die im kognitiven Bereich eine Hilfestellung geben, die routinemäßig abgewickelt werden und damit einem gewissen Schema unterliegen, was ich einer KI einfach beibringen kann. Und das betrifft auch Lastwagenfahrer, sage ich mal mittelfristig, die heute ja wieder streiken, weil sie schlecht bezahlt werden, an einer anderen Stelle bis eben hin zu Anwälten, die sich mit sehr komplexen Gerichtsakten und Gerichtsentscheiden befassen müssen und diese in ihrer Gesamtheit nicht durchdringen können.
Wirtschaftsprüfer vielleicht auch und ähnliche Berufe?
Ja, absolut. Wir sind gerade mit großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Kontakt, wo auch dort schon KI als Komplement in der Diskussion ist, um gewisse Aufgaben, die heute von Menschen durchgeführt werden, wegzunehmen. Also denken Sie beispielsweise an das Accounting, wo Sie Buchungen prüfen müssen, dort Redflex-Systeme brauchen, die dann verdächtige Inhalte identifizieren. Es geht um die Vielzahl an Belegen, die einer Prüfung unterliegen, die in sich eine Konsistenz und Kohärenz haben müssen. Also solche Aufgaben, da ist die KI prädestiniert.
Sie haben eben mal gesagt, in Europa müssen wir ein bisschen mehr Gas geben. Wo steht denn speziell Deutschland im Vergleich zu den USA, zu China? Einmal im Blick auf die Entwicklung der KI, aber vielleicht auch auf deren Anwendung. Beim Internet sind wir so ein bisschen stolz darauf, dass wir sagen, wir können diese Dinge sehr gut verdrahten mit der industriellen Produktion in Deutschland. Da haben wir auch Wettbewerbsvorteile. Lässt vielleicht ein bisschen nach, aber das war zumindest das Argument. Wie ist es mit der KI?
Ja, ich würde sagen, die Ansätze, die wir in der KI-Strategie auch niedergeschrieben haben, das waren eigentlich sehr gute Ansätze, die aber insgesamt in Stocken geraten sind. Wir haben das über die kleine Anfrage auch der Partei der Linken gesehen, dass im Moment eben von den 5 Milliarden relativ wenig ausgegeben wurde. Wir haben jetzt 25% Reduktion im Bereich der KI-Forschung über alle Ressorts der Bundesregierung hinweg, was einen enormen Rückschlag bedeutet für die Wissenschaftler in Deutschland und was sie weniger wettbewerbsfähig auch mittelfristig macht zu dem, was in anderen Ländern passiert. Wir sehen das schon an der Anzahl von Foundation-Modellen oder Basismodellen weltweit, dass wir mit Alpha jetzt, sagen wir mal, ein Unternehmen haben, das dabei ist unter, sage ich mal, guten 100 Unternehmen weltweit, die dort auf dem Weg sind, klar dominiert von USA, mit Abstand China, und dann kommt lange nichts. Also die EU auch als Kollektiv hat da wenig zu bieten. Und ja, es geht aber auch schon los bei der KI-Basisinfrastruktur, wo wir im Moment kämpfen, dass wir mit Luxemburg mithalten können, die dort schon deutlich weiter sind, also entsprechende GPU-Cluster, große Rechenleistungs- oder Rechenzentren aufzubauen, die große Modelle überhaupt erst einmal ermöglichen. Da muss viel mehr getan werden, damit wir auch unseren Mittelständlern, denen es mangelt an Kapazität, an Investmentmöglichkeiten, an Experten, die Möglichkeit zu bieten, ihre Spezialdaten, die sie durchaus haben, im Gegensatz zu den Consumer-Daten, die in den anderen genannten Ländern eben vorherrschen, zu veredeln. Weil die Daten werden in der Wertschöpfung eine ganz essentielle Rolle spielen. Ich erlebe das gerade in der Landwirtschaft, wo wir fest davon ausgehen, dass 30% der Landwirte im Jahr 2030 mehr Wertschöpfung im Datenbereich haben werden, als dass sie auf dem Feld machen können. Und das zeichnet sich in vielen Bereichen eben ab.
Kürzung der Forschungsförderung in dem Bereich, das ist ganz neu für mich. Woran liegt das? Hat die Politik, die doch das Thema KI auch immer so hochhält, dann nicht den Mut, auch bei Budgetkürzungen allgemeiner Art diesen Bereich auszunehmen?
Das ist eine gute Frage und liegt daran an der Persönlichkeit jeder Ressortleitung, aber auch an der Persönlichkeit unseres Finanzministers, dort gewisse Akzente setzen zu wollen. Klar, ich meine, die Netto- und Neuverschuldung ist ein wichtiges Thema und ein Wahlversprechen, dem man jetzt gerecht werden möchte. Es gibt im Moment sehr viele Baustellen, wo brach liegen, sei es jetzt Militäretat, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen, aber im Bereich der Bildung, wo wir auch Defizite haben, die immer größer werden. Auch dort müsste man eigentlich stark investieren und es betrifft auch die Infrastruktur, Schieneninfrastruktur. Es gibt sehr viele Bereiche in Deutschland, die in den letzten Jahren in einen Zustand, ich möchte nicht sagen transformiert wurden, aber in einen Zustand gekommen sind, wo man sich fragt, ist das dem Anspruch, den wir eigentlich haben als Gesellschaft und auch den Anspruch, den unsere Führung hat, nicht gerecht werden kann.
Wir sind ja in der Nähe von Lüdenscheid. Das Brückenthema ist ja auch bundesweit bekannt. Also da rennen Sie auch hier offene Türen ein. Aber vielleicht kann ja KI auch helfen, diese Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes schneller dann auch zu bewältigen, oder?
Ja, das kommt auf den Ansatz an. Ja, man kann sich durchaus vorstellen, dass die KI über Vorhersagemodelle, wobei wir nicht, sage ich mal, über Vorhersage immer nur die Löcher stopfen wollen, sondern im Prinzip vorauseilend eben Konzepte entwickeln wollen, die uns nachhaltig auch weiterbringen. Da gibt es durchaus Nischen, denke ich, im Bereich der Energie, der erneuerbaren Energie, wo man mit KI und erneuerbaren Energien eine Menge tun kann. Genauso wie wir das in Rheinland-Pfalz jetzt versuchen, über die Biotechnologie und KI eigene Wege zu gehen, die uns dort auch unser Portfolio und die Wettbewerbsfähigkeit erweitern. Aber das bedeutet, dass auch man aufeinander zugeht, ressortübergreifend. Und ich sehe im Moment eher, dass man sich, dass man guckt, dass man den eigenen Haushalt bestellt, statt man eben übergreifend auch was tut, auch im Bereich der Digitalisierung, der Verwaltung. Und es gibt so viele andere Dinge, die einfach zu wenig vorangehen.
Kommen wir nochmal zur Mission Impossible. Wie gefährlich kann KI oder besser deren Anwendung werden? Manche Stimmen sprechen ja schon von einem Auslöschungsrisiko, sehen ähnliche Gefahren wie bei der Nukleartechnologie. Wie würden Sie das versuchen einzuwerten?
Also ich denke, man muss grundsätzlich unterscheiden, was Gefahr durch KI bedeutet. Denn ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass die KI in der Lage sein wird, uns im Bereich der Intelligenz Wettbewerb zu machen. Es natürlich in bestimmten Dimensionen unserer Intelligenz schon. Aber was uns eigentlich ausmacht und auch im Sinne der kollektiven Intelligenz, der vielen subjektiven Perspektiven, die es eben gibt, da sind wir haushoch überlegen. Aber wir machen uns zunehmend abhängig von KI. Ein Beispiel, was ich immer wieder auch sehr plakativ nehme, ist das Navigationssystem im Auto, ja, das uns mittlerweile so weit gebracht hat, dass wir die räumliche Orientierung verloren haben, weil wir uns da reinsetzen und sagen, ich möchte von A nach B und dann das volle Vertrauen auch aufgebaut haben in diese Systeme und seltenst nochmal nachdenken, ob alles stimmt. Aber die Tendenz haben wir Menschen, dass wir ein gewisses Vertrauen in solche Technologie entwickeln und sie am Ende auch autonom agieren lassen. Im Bereich der Medizin kenne ich Beispiele, dass sich Mediziner eben auf Diagnosen verlassen von KI-Systemen und das so annehmen als nicht nur Zweitmeinung, sondern als ihre eigene Meinung. Und wir müssen eben aufpassen, dass diese Abhängigkeit nicht in kritischen Bereichen so stark wird, dass durch Manipulation von außen oder durch ein Fehlverhalten der KI eben dann Gefahren auftreten, ob das jetzt in der Stromversorgung ist, im Verkehr, in der Grundversorgung der Gesellschaft mit Nahrungsmitteln. Da gibt es viele Ansatzpunkte, die die KI in sich mit dem Gefahrenpotenzial in Verbindung bringen.
Aber deswegen gibt es ja auch viele Initiativen zur Regulierung von KI. Das Stichwort nannten Sie vorhin ebenfalls schon mal. Aber mutet es nicht auch in gewisser Weise naiv an, zum Beispiel einen Entwicklungsstopp für KI zu fordern?
Ja, das habe ich nicht ernst genommen, als es gesagt wurde. Und man hat ja auch gesehen, dass Elon Musk ein paar Tage später gleichzeitig wieder in KI investiert hat, und zwar eine Unmenge von Geld. Ja, also ein KI kann man heute nicht mehr stoppen. Selbst wenn wir jetzt in der westlichen Welt mit unserem eigenen Wertesystem sagen würden, die KI ist gefährlich und wir müssen erst nochmal nachdenken, was wir in vielen Technologien zu oft und zu lange machen, weil die Wertesysteme weltweit sind unterschiedlich und es gibt eben Systeme und Länder, die KI noch zu ganz anderen Zwecken eben einsetzen und Teufel tun würden, sage ich mal, das zu stoppen, weil sie sich selbst einen Vorteil versprechen, sei es im Wettbewerb, sei es im politischen System, sei es in Einflussnahme auf andere Gesellschaften. Also das kann man sich, glaube ich, mit dem Stopp abschminken, beziehungsweise muss man nicht ernst nehmen.
Aber Sie haben mal etwas anderes, nämlich eine Art UNO für KI gefordert. Warum braucht man das Ihres Erachtens und wie könnte diese funktionieren?
Also wenn es so funktionieren würde, wie die UNO im Moment funktioniert, dann würde man es nicht brauchen. Es bedeutet einfach, dass man ein kollektives Verständnis von Ethik, Moral und dem Respekt vom Individuum hat. und auf der Grundlage quasi ein Memorandum verabschiedet, das klar Vorgaben macht, wie KI eingesetzt wird, welche Stellung der Mensch in Verbindung zu KI hat und auch welche Daten in welchem Kontext für welchen Zeitraum nutzbar gemacht werden. Es sind viele Fragen, die sich daran binden, aber es würde eben bedeuten, dass alle an einem Strang ziehen und nicht in unterschiedliche Richtungen zerren.
Mal unabhängig davon, ob es Politiker gibt, die sowas unterstützen würden, wie würden Sie denn die Bereitschaft genau dazu in der wissenschaftlichen Szene sehen? Ist das eine Forderung, die viele teilen, oder ist das eine Meinung, mit der Sie ein bisschen alleine stehen?
Ja, wir hatten jetzt im Kontext vom G20-Gipfel und vom G7-Gipfel einige Treffen auch, wo wir uns aus der Wissenschaft, ich sag mal aus den Wertesystemen, die ich vorhin angesprochen habe, mit demokratischen Wurzeln zusammengetan haben und auch dort am Ende etwas verfasst haben, was wir unseren Regierungen in die Hand gedrückt haben. Und das waren wirklich viele Wissenschaftler, die führend sind in ihren eigenen Ländern, in eigenen Wissenschaftsdisziplinen, also nicht nur aus der KI, sondern aus vielen, aus sozialwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Perspektiven Wissenschaftsdisziplinen. Und ich denke, die Bereitschaft ist grundsätzlich sehr groß, weil man auf der einen Seite das große Potenzial der KI sieht, auf der anderen Seite aber auch diese Risiken, die ich vorhin angesprochen habe, in Verbindung mit dem weltweiten Missbrauch von KI irgendwo bannen möchte.
Ich habe jetzt jüngst eine Befragung von Allensbach zum Thema KI gelesen. Und wenn man die mal so ein bisschen zusammenfasst, merkt man doch viel Verunsicherung, aber auch Unkenntnis in breiten Teilen der Bevölkerung, auch gerade bei sozial Schwächeren. Deswegen die Frage, wird KI zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft beitragen, weil diese Technologie auch für viele noch schwerer zu fassen ist als andere?
Die neuesten Umfragen, die Sie jetzt gerade zitieren, die sprechen diese Sprache ja, weil heute es auch eine Aufgabe ist von Entscheidungsträgern, alle Menschen bei einer solchen Sprunginnovation mitzunehmen. Wir haben das auch in der Vergangenheit, aus der wir eigentlich lernen müssten, erlebt, wenn solche Technologien wie die Dampfmaschine oder das Automobil eingeführt wurde, auch der Buchdruck schon, dann gab es immer gesellschaftliche Ablehnungen bis hin zu Teufelswerk, was da adressiert wurde. Es ist heute gerade in einem Zeitalter, wo man die Menschen über die sozialen Medien erreichen kann, glaube ich, die wichtige Aufgabe, Aufklärung zu betreiben. Nicht nur, dass ich in die Unternehmen gehe und sage, was ist KI und was ist es nicht, sondern eben auch als Teil der KI-Strategie schon formuliert, dass man KI-Beratungszentren hat, die weit über die wirtschaftlichen Dimensionen unserer Gesellschaft hinaus wirken, dass die Menschen aufgeklärt werden, was KI ist und was es für sie individuell bedeutet und diesen Angstbereich, den die Deutschen sowieso sehr groß schreiben, ein Stück weit ausräumen.
Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen, wenn ich darf. Ihnen ist in Osaka eine Honorarprofessur verliehen worden. Welche Beziehung haben Sie zu Japan?
Eine stark gewachsene und immer weiter ausdehnende Beziehung, würde ich sagen. Ich bin jetzt seit wann ich in Japan bin. Ich glaube, ich war das erste Mal in Japan 1989, damals noch als sehr zögernder Mensch, der sich nicht getraut hat, das Junkfood in den Schaufenstern zu essen, sondern dann lieber zu McDonald's ging, bin ich sehr offen, aber auch mit der Zeit gelernt hat, auch ein Teil dieser Gesellschaft zu werden, die Akzeptanz zu finden und dann in einer Gesellschaft eingebunden zu sein, die sehr verlässlich ist, sehr offen ist, wenn man ein Teil davon ist und damit eben auch eine Bindung entwickelt, die dann sehr vielfältig ausgeprägt ist durch Kooperationen, durch Komitees, in denen man ist, durch studentischen Austausch und so weiter. Also ich bin schon sehr verwurzelt in Japan mittlerweile.
Sie haben viele Start-ups betreut im Laufe Ihrer Karriere. Wenn Sie heute noch einmal selbst gründen würden, was wäre das Geschäftsmodell, sofern Sie es verraten wollen?
Oje, ich habe tatsächlich schon wieder einige Startup-Projekte in Vorbereitung beziehungsweise am Start. Das ist optional abhängig. Ja, das hängt immer davon ab, welches Team habe ich, welche Idee habe ich, wie sieht der Markt aus. Aber ich glaube, heute würde ich sehr stark in dem Bereich der Nachhaltigkeitsziele etwas machen wollen, ob das im Bereich Wasser ist, ob das im Bereich Gesundheit ist, ob das im Bereich der des Klimawandels ist. Also das sind Themen, die mich sowieso sehr stark bewegen. Wenn ich die Entwicklung unseres doch sehr deutschen Waldes sehe, habe ich sehr große Ängste, was die nächsten Jahrzehnte betrifft, wie dieser Wald dann aussieht, was davon noch übrig bleibt. Also das sind alles Fragestellungen, die auch mit Geschäftsmodellen zu tun haben, aber am Endeffekt, sage ich mal, auch einen Wert darstellen, der nicht nur dem Geldverdienen dient, sondern eben auch gesellschaftlichen Wert hat.
Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren oder auch in der Wissenschaft. Welche Antwort würden Sie geben?
Ja, ich glaube, am allerwichtigsten ist Neugier. Ja, das heißt, am Endeffekt, dass ich in der Lage bin, zuzuhören, dazu zu lernen, über das Zuhören und dann eigene Fragestellungen versuche zu erklären im Dialog oder zu klären im Dialog und vielleicht dadurch kreativ werden.
Letzte Frage schon. Wir haben ganz viel gesprochen über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit diesem Begriff beginnen, mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Also ich glaube, Transformation ist eine Form der cleveren Verbindung von technologischen Möglichkeiten und sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnissen.
Und ein andauernder Prozess?
Der Prozess ist ein Stück weit des Zuhörens, des Verstehens von offenen Problemen, der gleichzeitigen Fähigkeit, diese Probleme in Lösungsalternativen einzuordnen, diese zu bewerten und dann aus der Bewertung heraus zu implementieren und auf eine Nachfrage abzubilden.
Dann, lieber Herr Dengel, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Ich habe ganz viel gelernt, auch durch Ihre nachdenkliche Betrachtung dieser Dinge. Sie waren nicht immer euphorisch, sondern haben auch manches sehr kritisch dargestellt. Das finde ich sehr, sehr interessant und, wie gesagt, nachdenkenswert. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben.
Ich danke Ihnen, Herr Paul, und dem Team.
Dankeschön. Alles Gute für Sie weiterhin.
Danke Ihnen auch.